Herzlich willkommen zum Ausbildertalk, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute geht es um ein ganz extrem spannendes Thema, das uns sicher alle betrifft, denn es geht um das Thema Berufe mit Zukunft und vor allem, welche Berufe es in der Zukunft noch gibt und geben wird. Dazu habe ich heute einen Experten bei mir im Interview, Herr Dr. Philipp Reisinger, der in der Strategieberatung tätig ist und zwar bei der Future Management Group AG. Herzlich willkommen, Herr Dr. Reisinger, und danke, dass Sie im Ausbildertalk dabei sind.
Ja, es freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Gerne. Herr Dr. Reisinger, ja, erzählen Sie uns doch gerne, den Zuschauern, gerne einmal, Zuhörern besser gesagt heute, gerne einmal, was Sie beruflich genau machen, was es mit der Strategieberatung auf sich hat und mit Berufen in der Zukunft.
Eben vielleicht ganz kurz zuerst eben zu dem, was ich mache beruflich. Also ich bin eben seit etwa 5 Jahren bei der Future Management Group AG und die FMG ist eben ein Strategieberatungsunternehmen, welches Führungskräfte großer mittelständischer Unternehmen dabei unterstützt, eben ihr Unternehmen erfolgreich und möglichst robust auf die Zukunft auszurichten. Wenn man auf unsere Mission selbst schaut, die lautet eben, we inspire and equip leaders for vision and strategic foresight, kommt eben die eigentliche Besonderheit auch des Unternehmens zum Ausdruck, die darin eben besteht, dass wir die strategische Ausrichtung von Unternehmen weniger aus dem Hier und Heute zu entwickeln versuchen, sondern vielmehr eben von der Zukunft her das Unternehmen betrachten. Das heißt, wir versuchen, das Unternehmen von der Zukunft her zu verstehen und ausgehend von diesem Verständnis die gegenwärtige Ausrichtung eben des Unternehmens in Frage zu stellen, diese anzupassen und zu justieren gegebenenfalls. Und damit man das eben tun kann, seitens der Future Management Group haben wir dieses sogenannte Eltviller Modell für Zukunftsmanagement, das uns eben hilft, orientiert, die Zukunft zu betrachten und mit den geschäftsführenden Unternehmensverantwortlichen eben diesen Prozess der Neuausrichtung oder des robusteren Aufstellens des Unternehmens eben zu bewerkstelligen.
Die Frage jetzt zwischendurch, Unternehmen, die Sie beraten, sind das kleinere, mittlere, größere Unternehmen? Ist das bunt gemischt oder kann man da sagen, die kleineren kümmern sich weniger um die Zukunft als die großen? Wie sieht das aus?
Das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Also grundsätzlich beraten wir Unternehmen so circa ab 500 Mitarbeitern. Es gibt auch Ausnahmen, dass wir teilweise auch kleinere Unternehmen beraten. Das bildet aber tatsächlich die Ausnahme. Das Bedürfnis, sich in einer Zeit des extremen Wandels, in der wir uns befinden, sich zu orientieren und sich eben entsprechend aufzustellen, ist, glaube ich, gleichgültig, wie groß das Unternehmen ist. Es ist davon absolut unabhängig, weil jeder eben Orientierung bedarf und jeder eben schauen muss, wie er sein Unternehmen richtig positioniert. Das ist größenunabhängig in okay. Der Kontext.
Jetzt sind Sie ja besonders in den Bereichen Maschinenbau, Bildung, öffentliche Verwaltung verantwortlich bei der FMG, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Frage jetzt gleich in die Thematik, in die wir reinspringen, mit welchen Veränderungen können und müssen wir vor allem in Zukunft in diesen Bereichen bezüglich der Arbeitskräfte denn rechnen?
Also wenn man die drei Bereiche, wo ich ja hauptsächlich tätig bin, anschaut, dann ist gegenwärtig einfach der Treiber die Digitalisierung. Im Maschinenbau geht es unter anderem darum, dass eben sämtliche Produktionsprozesse und Maschinen intelligent, dass man da versucht, die Maschinen und Prozesse intelligent zu steuern und miteinander zu vernetzen. Mit dem eigentlichen Ziel, dass eben die komplette Transparenz des Unternehmens und aller unternehmensrelevanten Prozesse erzielt wird dadurch. Man versucht eben mit Sensorik die Funktionstüchtigkeit von Maschinen zu eruieren, frühzeitig zu warnen, wenn Verschleißteile ersetzt werden müssen. Also das ganze Thema Predictive Maintenance und was immer, was da alles hineinfällt, ist ein Riesenthema oder dann eben das Buzzword Industrie 4.0, dass eben die Werkstücke letztendlich selbst ihren Weg durch die Fertigungsanlagen suchen, ist ebenfalls von extrem zentraler Bedeutung. Roboterisierung ist ein extrem wichtiges Thema. Man geht davon aus, dass eben beispielsweise 2035 die Roboterpopulation größer sein wird als die der Menschen. Und für die Arbeitskräfte heißt es eigentlich, dass sie zukünftig sich darauf einstellen werden müssen, mit dieser künstlichen Intelligenz, mit Robotertechnik nicht nur werkzeughaft zu verwenden, sondern mit dieser tatsächlich zu interagieren und zusammenzuarbeiten als echtes Gegenüber. Das ist, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eben die Angestellten, die Arbeitnehmer zukommen. Und die Arbeitskräfte müssen sich eben zusehends in ihren Unternehmen spezialisieren, um ihre Stellung dort auch halten zu können. Das heißt, was auch kommen wird, sind diese agilen Arbeitsmethoden, die man aus dem Softwarebereich kennt. Unternehmen werden das auch selbst in der Produktion vermehrt einsetzen, um eben agil auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Gegenwart reagieren zu können. Und das heißt, die Arbeitnehmer werden sich auf schnelle Lern- und Verbesserungsschleifen, auf rasche Reaktionsgeschwindigkeit einstellen müssen und auch eben zusehen müssen, dass sie sich ständig fortbilden. Also es wird nicht so sein, wie man das klassisch früher mal hatte. Man lernt einmal fürs ganze Leben einen Beruf und führt diesen bis zur Rente oder bis zur Pensionierung aus, sondern es ist eben kontinuierlich, kommen neue Systeme, neue Prozesse, neue Thematiken auf den Schirm. Und nur diejenigen, die sich eben relativ schnell da adaptieren können und sich schnell diese notwendigen Lern- und Wissensinhalte aneignen können, werden letztendlich auch robust ihre Zukunft in einem Unternehmen eben gestalten können. Und eines, was mir auch noch diesbezüglich wichtig erscheint, ist, man spricht eben gerade im Bereich Maschinenbau, aber es wird fast überall die Thematik vom Fachkräftemangel. Und ich glaube, dass da auch ein großes Potenzial drinnen liegt. Also es gibt zahlreiche Unternehmen, größere Natur, DAX-Unternehmen, die momentan händeringend nach Programmeuren suchen und keine finden. Und eben dann die Strategie wählen, dass sie sagen, nee, wir schauen, ob wir nicht intern Leute finden, die sich dazu ausbilden lassen wollen. Und wenn man derartige Chancen nutzt, kann man eben die eigene Position im Unternehmen verbessern und sich auch selbst neu aufstellen. Also das wäre, was mir so zum Maschinenbau ein Stück weit einfällt und was ich glaube, dass tatsächlich zentrale Entwicklungen sein werden.
Vielleicht nochmal kurz zwei Dinge. Sie haben relativ scharfkantig angesprochen, 2035 haben Sie als Zahl genannt. Ich will das einfach nur nochmal so rausgreifen, weil Sie das wie so selbstverständlich gesagt haben. Ich bin hier fast zusammengebrochen, das ist erschrocken. Wenn die Population der Roboter größer sein wird als die der Menschen, das hat ja extreme Auswirkungen auf die Berufswelt und natürlich ist ja immer wieder das Thema, auch heute jetzt bei uns im Interview, das Thema Ausbildung. So, die Frage jetzt hier ganz, ganz speziell vielleicht auch, was würden Sie denn oder was raten Sie denn einem Arbeitgeber, vor allem einem größeren Unternehmen, das sehr viel auch in die Ausbildung investiert, also in die Ausbildung eigener Mitarbeiter? Und da spreche ich jetzt hier von abgehenden Schülern, also die eine Ausbildung anfangen. Was raten Sie denn denen, welche Berufe Sie, oder gibt es dann Berufe, die Sie auf keinen Fall mehr ausbilden sollten, Ihrer Meinung nach, weil sie in wenigen Jahren schon gar nicht mehr existent sein werden? Oder sagen Sie eher andersrum, das ist gar nicht so wichtig, weil aufgrund der ständigen Weiterbildung und Weiterentwicklung kann man aus vielen artverwandten Berufen, sage ich mal, dann auch die Digitalisierung mitgehen?
Also man geht grundsätzlich davon aus, also meine Prognosen gehen davon aus, dass 45% eben der heutigen Mittelstandsberufe in 20 Jahren in der Form, wie wir sie heute kennen, nicht mehr bestehen werden. Also das ist, glaube ich, eine ziemliche Ansage. Und man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass, und das betrifft nicht nur manuelle Arbeit, das ist das Erste, was wegfällt oder was wegfallen kann, durch eben gerade das Thema Roboterisierung. Das gilt auch für alles, was repetitiv ist. Also wenn Sie Verwaltungsprozesse haben, wenn Sie Prozesse haben, die einfach nur einer ganz normalen, gewöhnlichen, nicht sehr kreativen Logik entsprechen, das wird früher oder später tatsächlich wahrscheinlich von Algorithmen übernommen werden können. Das heißt, das, wo der Mensch gebraucht wird und dort, wo wo es notwendig ist, dass ein Mensch zum Einsatz kommt, ist überall dort, wo kreative oder komplexe Prozesse anstehen, die eben so schnell nicht von eben Robotern oder eben künstlicher Intelligenz übernommen werden kann. Das ist eine sehr allgemeine Aussage, aber das ist sehr tiefgreifend. Also wenn Sie denken, um ein Beispiel nochmal zurückzukommen bei Roboterisierung. Wenn Sie sehen, zum Beispiel Rethink Robotics, das ist ein Unternehmen aus den USA, die haben Baxter herausgebracht, einen Industrieroboter. Da mussten sie in der ursprünglichen Version nur seinen Arm nehmen und ihm zeigen, welche Bewegung er kontinuierlich ausführen soll. Und sie können damit einen Fließbandarbeiter ohne Probleme ersetzen. Weil es braucht nicht mal mehr den Programmierer dahinter, um diese Tätigkeit eben einzustellen und zu programmieren, kompliziert. Das Ding kostet 20.000 US-Dollar. Das heißt, er läuft mit 20.000 US-Dollar ein bisschen Strom 365 Tage, 24 Stunden durch und macht dieselbe Bewegung. Mittlerweile kann dieses Ding eben das schon über Bilderkennung selbst lernen. Also er mimiert einfach nur die Tätigkeit des Arbeiters nach und macht diesen einfachen Prozess selbst, also programmiert sich selbst. Wenn Sie schauen, was ich mal bei Programmierern, das ist momentan das ganz große Thema, dass man sagt, ja, in der Schule, die Kinder müssen programmieren lernen, die Unternehmen suchen, händeringen eben nach Programmieren. Das Thema wird auch früher oder später ziemlich schnell gegessen sein. Weil eben, wenn Sie sehen, was selbst programmierende Algorithmen eigentlich bewerkstelligen können schon heute, ist es eine Frage der Zeit, bis dieser einfache Prozess des Programmierens auch eben durch Algorithmen ersetzt werden kann. Und wiederum, die Thematik kommt, nee, wir brauchen nur noch Menschen, die sozusagen ganz spezielle Programmierleistungen vollbringen können und dann sind sie wiederum sozusagen eher im High-End-Bereich der Tätigkeit angelangt. Und so geht es, glaube ich, wird sich das ein bisschen fortsetzen in allen Bereichen, wo eben tatsächlich Digitalisierung relevant wird.
Sie haben jetzt Sie haben jetzt gesagt, dass es in den nächsten Jahren, wenn ich das jetzt richtig deute, dann aus meiner Sicht dann auch schwierig wird, überhaupt die Zahl der Arbeitslosen so gering zu halten, wenn Roboter so viel übernehmen können. Oder liege ich damit komplett falsch?
Also, das ist zu befürchten, ja. Also zumindest ist es ein Szenario, wenn man in Szenarien denkt, das, was wir jeweils tun, ist es ein sehr plausibles Szenario. Zugleich muss man auch immer wieder sagen, wir dürfen die Zukunft nicht von heute aus verlängert denken. Mhm. Weil wir eben, wer hätte sich vor 20 Jahren gedacht, dass es mal einen Web-Interface-Designer gibt oder jemand, der sich nur ein 3D-virtuelle Welten modelliert. Das hat es vor einigen Jahren, hat man sich das gar nicht vorstellen können. Also es werden zahlreiche Berufe werden wegfallen. Und es werden ebenso zahlreiche Berufe wieder neu entstehen. Was aber wiederum voraussetzt, dass der Arbeitnehmer, dass der in den Arbeitsmarkt hineinkommt, mit dieser Bereitschaft kommt, zu lernen. Mhm. Also das ist, glaube ich, diese Grundvoraussetzung, dass er bereit ist, on demand, vielleicht just in time, sich Dinge neu anzueignen und nicht darauf beharrt, dass er der Experte ist in einem Bereich, weil er sich einmal eben dieses notwendige Wissen angeeignet hat und dann glaubt, er kann es ein Leben lang, ein Arbeitsleben lang durchsetzen, dass er da Experte bleibt. Das heißt, man muss sich auf diesen ständigen Wandel einstellen und dann eben entsprechend drin agieren.
Also Dinge verändern sich, aber ich glaube, der Punkt ist eher, Dinge verändern sich immer schneller. Und
absolut, ja.
Das zeigt ganz klar, dass es für den einen oder anderen sicher eine Herausforderung wird, dem da mitzuhalten, sicher auch das ein oder andere Unternehmen. Wie sehen Sie jetzt dann allgemein wie sehen Sie den Mittelstand momentan in Deutschland aufgestellt? Weil Deutschland lebt ja, die deutsche Wirtschaft lebt ja so größtenteils vom Mittelstand. Sind wir wirklich der Zukunft gewachsen aus Ihrer Sicht oder gibt es da noch Nachholbedarf?
Das ist ein bisschen schwierige Fragen. Also grundsätzlich, sonst würde man sie nicht stellen. Grundsätzlich ist da, wie soll ich das formulieren? Also es machen sich alle Gedanken. Ich glaube, es gibt, zum Teil hört man noch von Unternehmen, die fragen, ja, Digitalisierung oder Internet der Dinge, Industrieverbindung, kommt es denn wirklich oder kommt es nicht? Es machen sich alle Gedanken und alle versuchen, soweit ich das feststellen kann, auf diese Lösungen auf diese Fragestellungen Antworten zu finden, Produkte, Lösungen zu entwickeln. Das ist diesbezüglich vollzieht sich dieser Wandel. Ich denke, dass wir in 10 Jahren wird keiner mehr das Wort Digitalisierung in den Mund nehmen, weil es einfach Alltag geworden ist. Das sind dann ganz andere Fragestellungen wieder relevant. Aber heute ist es der Treiber momentan. Das ist das eine. Also alle machen sich Gedanken, alle versuchen sich entsprechend aufzustellen und zu positionieren. Ich glaube, was der deutsche Mittelstand deutsche Mittelstand ist vielleicht blind für das, was er hat, im Sinne von man liebäugelt immer mit Silicon Valley und Startup-Kultur und was auch immer alles. Aber eigentlich muss man immer bedenken, was eben dieser deutsche Mittelstand hat. Er hat erstens normalerweise hervorragende Produkte. Er hat ein hervorragendes, er weiß, wie man diese Produkte herstellt. Er hat ein hervorragendes Netzwerk, meistens auch global, wo er das vertreiben kann, etc. Das Einzige, was oft fehlt, ist dieses eine kleine Element, das eben mit der Digitalisierung umschrieben wird. Also wie kann ich faktisch, und das müssen sich die Unternehmen wahrscheinlich vermehrt fragen, wie kann ich hybride Produkte oder hybride Lösungen anbieten? Also die einerseits auf diesem meistens ingenieurlastigen Produkt aufgesetzt werden können. Was Silicon Valley nämlich nicht hat, sind eben nämlich genau diese Produkte. Denen fehlen oft diese Verankerung in der physischen Welt, die Expertise in der Produktion etc. Und das aufzuholen, man sieht ja bei Tesla, welche Schwierigkeiten die haben in der Umsetzung, in der Realisierung der genialen Idee. Und da ist, glaube ich, der deutsche Mittelstand oder die deutsche Industrie hat einen enormen Vorsprung und müsste eigentlich nur schauen, wie können wir das intelligent mit dieser digitalen Welt verzahnen. Und dann könnte das was ganz Großes sein. Also ich würde, glaube ich, weniger liebäugeln mit Silicon Valley, sondern nur dort übernehmen, was ich denke, was gut ist, und dann das auf meine Produkte und Lösungen übertragen und versuchen, da eine neue Welt aufzubauen. Und das könnte viel robuster sein als eben rein digital, virtuell gedacht.
Ja, okay. Das ist schon wieder etwas beruhigender jetzt zu hören, was Sie jetzt gesagt haben. Es gibt natürlich noch die andere Seite mit dem Bildungssystem, auf das wir jetzt nicht eingehen werden. Aber ich glaube, die Botschaft haben wir hier flankiert. Das wird tough und da muss sicher auch das Schulwesen diese Digitalisierung mitgehen, wie auch immer das aussehen wird. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich möchte noch einmal in eine Frage reinspringen, die viele große Unternehmen beschäftigt. Und ich habe auch ein ganz bestimmtes Beispiel, nämlich den Berufskraftfahrer oder die Berufskraftfahrerin. Unternehmen haben heute jetzt Riesenprobleme, Berufskraftfahrer zu finden. Logistikunternehmen brauchen sie jetzt. Sie können nicht warten, bis wir irgendwann das autonome Fahren wirklich auf den Straßen haben. Schüler, aber vor allem Eltern, die einen riesen Einfluss haben auf die Berufswahl ihrer Kinder, sagen aber, lernen diesen Beruf nicht, der hat keine Zukunft. Ist diese These, ist sie berechtigt? Kann man wirklich sagen, es gibt Berufe, die sollte man jetzt besser nicht mehr lernen, weil sie absolut keinen Sinn machen in Zukunft?
Tja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, dass man schon sagt, wenn sagen muss, wenn jemand sozusagen eine besondere Passion, eine besondere Leidenschaft dafür hat, dann ist es immer gut, dass er der nachgeht, im Grunde genommen. Also das wäre pro, wenn du leidenschaftlich LKW-Fahrer bist oder so, dann mach das. Wenn man das anders sieht, tatsächlich von den Zukunftsprognosen her, müsste man den Eltern recht geben, die davon abraten. Es ist so eine Zwickmühle, weil man geht davon aus, dass in den USA ab 2021 autonomes Fahren also rechtlich zugelassen wird. Und das wird vor allem Auswirkungen haben auf Logistikunternehmen, auf Flottenbetreiber, die eben Lkw-Flotten haben. Und ich denke, Europa wird da, es sind ja auch alle dran, alle großen OEMs am Entwickeln von autonomen Fahrzeugen. Das wird ziemlich rasch darauf folgen in Europa. Also von dem her ist die Zukunftsperspektive sicherlich nicht, nicht sehr rosig für diesen konkreten Beruf. Was man aber sagen kann, das bringt mich auf den Installateur. Angebot und Nachfrage bilden den Preis. In England kann ein Installateur 120.000 Euro Jahresgehalt haben, weil es eben so wenige gibt. Also man kann eine mittelfristige Strategie auch fahren, dass man sagt, nee, ich mache das, solange es das noch braucht. Es gehen immer weniger Menschen, sind dazu bereit. Und ich bin sozusagen Last Man Standing und verdiene damit gutes Geld.
Ja, genau. Genau, das ist so dieses bekannte Beispiel. In 5 oder 10 Jahren, wenn wir genügend Ingenieure oder sonstige andere akademische Berufe haben, aber niemand, der nach Hause kommt und einem die Heizung repariert. Also der Installateur dann letztendlich fehlt. Ja. Es bleibt spannend. Letzte Frage, die ich an Sie noch habe, jetzt in diesem Zusammenhang. Mitarbeiter unterschiedlicher Generationen prallen ja immer mehr aufeinander, wenn es tatsächlich um die immer schneller werdende, verändernde Arbeitswelt geht. Können Sie da auch ein Beispiel aus Ihrer Arbeit nennen, wie Unternehmen damit umgehen, wie Mitarbeiter zukünftig damit umgehen müssen? Ich meine, Sie haben es ja vorher schon angeschnitten. Es wird in 10 Jahren nicht mal mehr das Wort Digitalisierung an sich so geben, in Anführungszeichen, beziehungsweise man wird nicht mehr darüber sprechen, während die dann in Rente gehen, das Wort zu Beginn ihrer Arbeitszeit noch nicht mal gehört haben, weil es da es noch gar nicht gab. Können Sie was dazu sagen, wie diese Zusammenarbeit zukünftig funktionieren kann? Bereiten sich Unternehmen darauf vor? Geben Sie da Strategien, Ratschläge? Wie sieht das aus?
Also ich glaube, also bei den Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, spüre ich die Problematik offen gestanden nicht wirklich diesbezüglich, weil sich alle auf diese Welt einlassen. Also wir haben immer noch in unserer Zukunftsdatenbank, die relativ groß ist, also wir scannen da so 700 Trends, Themen und Technologien der Zukunft, haben wir immer noch diesen Faktor Internetgeneration. Eben, weil es vor ein paar Jahren war das tatsächlich eine große Sache, da kommt die Generation Y, kommt in den Arbeitsmarkt, und so weiter. Aber eigentlich muss man sagen, heute mit Ausnahme von wenigen in unserem Breiten sind eigentlich alle Generationen Internet. Also wir haben natürlich noch die Reminiszenz des Vor-Internet-Zeitalters. Das ist immer noch in unserem Gedächtnis und vielleicht für manchen als schöne alte Welt. Aber eigentlich im Grunde genommen ja, es sind alle gewohnt, mit diesen Dingen umzugehen oder werden es gewohnt werden müssen. Und so, dass ich diese ganz große Herausforderung, zumindest mal aus meiner Perspektive in den Unternehmen nicht wirklich wahrnehme. Das, ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass einfach der natürliche Umgang damit bei den Digital Natives einfacher ist als wie bei den anderen, für die das immer noch sozusagen die höher entwickelte Schreibmaschine ist, so ein Computer. aber ich glaube nicht, dass das die ganz großen Barrieren sind, weil wir eben das einfach das Werkzeug der Gegenwart und das muss man nutzen, wenn man nicht in der Manufaktur, also in der Exklusivmanufaktur landen möchte. Hat ja auch was, alles. Dass man sagt, nee, wir verzichten auf digitale Hilfsinstrumente und ich bin der Schreiner, der alles noch von Hand drechselt und hobelt oder was immer. Hat ja auch eine Wertigkeit und der Boom ist ja auch da, dass man da wieder vermehrt eben auch altes Handwerk und alte handwerkliche Leistungen für die teures Geld bezahlt und nach denen sucht. Aber das ist nur die Nische, also das ist nur ein Nischengeschäft. Und ich glaube, die großen Unternehmen, von denen wir meistens sprechen in Deutschland oder mittelgroßen, da ist es einfach im Leben. Offen gestanden kann ich das, ich kann diesen Clash nicht wirklich sehen, weil einfach alle damit umgehen müssen.
Man muss ja auch realistisch sagen, vor allem nach dem, was Sie uns jetzt mitgegeben haben an Zahlen, Daten und Fakten, dass auch in 10 Jahren wieder die jetzige junge Generation oder Generation Z an der Stelle ist, wo es wieder eine neue Generation gibt, die wieder mit ganz anderen Medien, ganz anderen Möglichkeiten aufgewachsen ist. Also letztendlich sind wir immer alle irgendwie so ein bisschen voneinander abhängig, müssen schauen, wie wir zusammenarbeiten, auch wenn momentan natürlich gerade von den Medien her sicher und der Umgang mit der modernen Technologie die junge Generation vielleicht teilweise ein bisschen im Vorteil ist. Das wird sich aber sicher wieder ändern.
Ja, und es gleicht sich, glaube ich, auch die Generationengerechtigkeit gleicht sich auch immer aus. Dafür haben diejenigen, die schon längere Berufserfahrung haben, kennen dafür die andere Welt oder andere Welten besser als die junge Generation. Und wenn man das eben komplementär zueinander betrachtet, dann profitiert jeder von jedem. Also das ist, glaube ich, ein Gesetz der Geschichte einfach.
Abschließende Frage, Herr Dr. Reisinger, die sicher die spannendste bei Ihnen ist, nämlich die lautet, und einfach mit der Bitte eine ganz kurze Antwort, was raten Sie denn Unternehmen bezüglich Ausbildung junger Menschen und auf der anderen Seite, was raten Sie den jungen Menschen, die jetzt gerade eine Ausbildung suchen?
Also den Unternehmen muss man wahrscheinlich raten, und das ist natürlich der Strategieberater, der dann daraus spricht, dass man sich wirklich eine langfristige Vision vom Unternehmen erstellt und frühzeitig schaut, welche Bedarfe die Zukunft benötigt für das Unternehmen, damit es robust aufgestellt ist. Und dass man diesbezüglich auch die Ausbildungsprogramme und Qualifikationsprogramme eben aufsetzt, damit man eben nicht, wie das gegenwärtig in vielen Unternehmen der Fall ist, überrascht wird und dann panisch nach entsprechenden Qualifikationen sucht. Wenn das so ist, dann sucht der ganze Markt danach und man hat nicht die Leute, die man braucht oder findet sie nur schwer. Weil es wird immer jemand geben, der mehr bereit ist zu zahlen. Und dann hat man eben ziemliche strategische Probleme am Ende des Tages. Also das ist, glaube ich, auf Unternehmensperspektive, macht eine langfristige Vision, schaut euch an, was die Zukunft für euch bereithält und baut das Qualifikationsprogramm entsprechend auf frühzeitig. Und bei denen, die praktisch die Arbeitnehmer sind und in den zukünftigen Arbeitsmarkt hineintreten, ich glaube, da ist mehr als jemals zuvor im Grunde genommen gefordert, dass man erstens ein Selbstbewusstsein hat, also im Sinne von, ich muss wissen, was ich mit meinem Leben, mein Berufsleben bewirken und anstellen möchte und worauf meine Fähigkeiten, Talente, Leidenschaften einzahlen. Und dann muss ich eben schauen, gibt es ein Matching zwischen mir und einem Unternehmen? Und dass man sich dort einbindet und einfindet in Unternehmen, die eben eine ähnliche Vision haben, die mit meiner korrespondiert. Und dass man bereit ist, und das ist, glaube ich, wirklich das Mantra eigentlich, das man nur mitgeben kann, bereit ist, altes Wissen abzulegen, so wertvoll es war und so hilfreich, dass es vielleicht gewesen sein mag in der Vergangenheit, und immer wieder bereit ist, sich neues Wissen anzueignen, neue Expertise, neue Fähigkeiten auch und Kenntnisse, die eben tatsächlich hoffentlich immer auf die Zukunft einzahlen, weil dann findet man auch immer was.
Ja, ja. Und wenn Sie mir die Fußnote erlauben, das heißt auch im Umkehrschluss, dass Unternehmen sich natürlich gerne auch modern präsentieren dürfen, ansprechend präsentieren dürfen, sodass junge Menschen sich damit identifizieren können, vor allem auch in der Vision und Mission, die sie haben.
Definitiv, ja. Also kann ich nur bestätigen. Wenn die prickelnd ist, wenn die sozusagen zukunftsorientiert ist, findet man auch die Leute. Ja. Die fragen auch gezielt oft danach, also darum, dass man sagt, was ist eure Vision für die nächsten Jahre? Ja. Das ist tatsächlich so, das hören wir auch immer wieder vom Personal an, die kommen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel in der Dieselbranche tätig ist, dann stellen sich manche zukünftigen Arbeitskräfte schon die Frage bei der Einstellung, ist es zukunftsrobust? Ne?
Ja. Und dann muss die Antwort sitzen.
Dann muss die sitzen, genau.
Herr Dr. Reisinger, ich danke Ihnen vielmals. Wir haben die Zeit sogar schon ein bisschen überschritten. Es war trotzdem extrem spannend, einmal mit Ihnen zusammen diese Zukunftsbrille aufzusetzen, so ein bisschen einzutauchen in Ihre tägliche Arbeit. Und ich darf mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken fürs dabei sein in diesem Podcast und auch gerne wieder beim nächsten. Besuchen Sie mich auf meiner Website bebenconsulting.de und gerne auch Social Media, YouTube, Instagram, Facebook und was es alles gibt, das finden Sie auf meiner Homepage. Gerne geben Sie eine Bewertung ab oder auch das Kommentar. Was fanden Sie gut, was wünschen Sie sich für Themen für die Zukunft im Bereich Ausbildungsfachkräftesicherung? Ich danke Ihnen, bis dahin.